OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland.
Dass soziale Netzwerke wie Facebook längst zu einem Teil unseres Alltags geworden sind, sollte niemanden mehr überraschen. Wenig überraschend ist mittlerweile auch der raue Ton, der in vielen Kommentarspalten herrscht. Beleidigungen, Falschbehauptungen, Drohungen gehören hier oftmals zur Tagesordnung, auch unter Beiträgen von OM-Medien. Wie kann und wie sollte ein Nachrichtenunternehmen damit umgehen? Das ist das Thema unserer heutigen Folge und damit herzlich willkommen zum OM Online Podcast. Mein Name ist Kaschen Lutzert und ich begrüße Sie. Hate Speech im Internet ist längst zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem geworden, das nicht zu ignorieren ist. Denn Beleidigungen und Drohungen im digitalen Raum wirken sich auch immer wieder auf die analoge Welt aus. Was also dagegen tun? Bei mir sitzen nun meine beiden Kollegen Matthias Bentsch und Bernd Bergmann. Moin Matthias.
Hallo.
Moin Bernd.
Moin.
Ihr seid ja beide Channel Manager für OM Online und deswegen schon beruflich viel in den sozialen Medien unterwegs. Und dort werdet ihr ja auch quasi täglich mit Hasskommentaren konfrontiert. Was sind denn so Themen, bei denen die Diskussionen besonders auffällig aus dem Ruder laufen, beziehungsweise Themen, wo man schon im Vorfeld sich denkt, na, da kommt wieder was?
Also zunächst einmal, Gott sei Dank ist es nicht so, dass wir uns täglich mit Hasskommentaren beschäftigen müssen, sonst wäre es wohl nur schwer zu ertragen. Aber es gibt in der Tat so Themen, wo wir schon im Vorfeld ahnen, da müssen wir ein besonderes Auge drauf haben, dass eine Diskussion aus dem Ruder laufen könnte. Spontan ein klassisches Beispiel ist, wenn ein Haustier eben halt vergiftet wurde oder verletzt wurde. Da kochen die Emotionen erstaunlicherweise sehr extrem hoch, und zwar so sehr, dass wir da teilweise schon sehr deutlich eingreifen müssen und die Werkzeuge von Facebook nutzen, um die Diskussion im Rahmen zu behalten. Dann gibt es natürlich auch politische Debatten. Da reichen nur die Stichworte Fridays for Future oder Greta Thunberg aus und die Diskussion ist im vollen Gange.
Ja, mir ist noch so ein bisschen aufgefallen, dass es vor allem die emotionalen Themen sind, also wo es wirklich irgendwie um eine persönliche Betroffenheit der Menschen geht, gerade Landwirtschaft hier in der Region, aber wie Matthias gerade schon gesagt hat, ja, irgendwelche Haustiere hinzukommt. Was mir auch aufgefallen ist, jetzt zuletzt ja die Corona-Krise, die ja auch für jeden einen großen Einschnitt im alltäglichen Leben war. Das sind halt so Themen, die kontrovers diskutiert werden und wo es dann auch ab und zu mal aus dem Ruder läuft.
Ein Beispiel für eine solche Debatte, die aus dem Ruder gelaufen ist, war ja die Diskussion um die freie christliche Bekenntnisschule in Kloppenburg. Wie genau hat sich das abgespielt, Matthias?
Ja, dieses Vorhaben ist erst politisch diskutiert worden, dann allerdings auch in der breiten Gesellschaft. Das hat sich natürlich dann auch auf Facebook abgespielt, erst in Facebook-Gruppen, dann auch auf unserer Facebook-Seite. Und das ist eben halt tatsächlich auch wieder so ein klassisches Beispiel dafür, dass wenn zwei unversöhnliche Lager gegenüberstehen und auch ihre felsenfeste Überzeugung haben, wo keine Einigung möglich ist, letztendlich dann die Emotionen hochkochen und zwar so sehr, dass es wirklich in Richtung Anfeindung, Beleidigung und sogar Drohung gegangen ist. Und das ist auch ein jüngeres Beispiel dafür, wo wir dann als Channel Manager tatsächlich eingreifen mussten, Kommentare löschen, verbergen, auch Sperrungen hat es gegeben, weil es in Richtung Drohungen gegangen ist. Das ist, wie gesagt, ein jüngeres, aktuelles, konkretes Beispiel, ja. Und es führte ja auch dazu, dass Kloppenburgs Bürgermeister sogar gesagt hat, dass es sich um asoziale Netzwerke handelt, weil die Diskussion überhaupt nicht mehr sachlich geführt werden konnte.
Das heißt aber ja auch, dass die Grenzen fließend sind zwischen einer ruppigen Diskussion, einer vielleicht auch unsachlich geführten Diskussion hin zur Hassrede, zu Beleidigung, zu Drohung. Wo genau fängt denn eigentlich Hassrede an, Bernd?
Ja, ich glaube, das Wort Hassrede oder Begriff ist erstmal schwer zu definieren, weil jeder irgendwie da auf was anderes drunter ja, sich vorstellt. Ich glaube erstmal, ja, Beleidigung ist das Erste, woran man denkt, wenn man an Hassrede denkt. Also wirklich plumpe Beleidigungen, die einfach überhaupt nichts mehr mit dem Kontext zu tun haben und einfach nur darauf abzielen, eine andere Person ja, persönlich irgendwie zu verletzen. Dann kommt natürlich auch hinzu Gewaltaufrufe. Das ist natürlich auch absolut ein Inbegriff für Hassrede und Bedrohung im Internet. Aber es gibt natürlich auch diese unterschwelligen Beleidigungen und gerade diese volksverhetzerischen Absichten, indem man halt irgendwelchen Leuten was unterstellt aufgrund irgendwelcher Hautfarbe oder was weiß ich, wo halt so ein bisschen Diskriminierung und vor allem Rassismus und Sexismus mitschwingt.
Ja, tatsächlich, das sehe ich auch so und das ist auch eine Beobachtung, die wir gemacht haben. Die Hassrede an sich existiert auch gar nicht mehr so unbedingt. Man nutzt eher das Unterschwellige. Es fängt schon damit an, dass man jetzt nicht mehr explizit jemanden beschimpft mit Schimpfworten, sondern man versucht es unterschwellig in eine Richtung zu schwenken, indem man zum Beispiel eine bewusst provokante Frage stellt, die eigentlich schon die Antwort implizieren soll. Bestes Beispiel sind zum Beispiel Blaulichtmeldungen, wo wir über Straftaten berichten und der klassische Kommentar oder das Beispiel dafür wäre, dass dann die Frage nach der Herkunft des Täters im Raum steht, obwohl sich die gar nicht ergeben hat oder die Polizei gemeldet hat, der wird dann eben halt schon unterschwellig impliziert, dass es sich um eine bestimmte Bevölkerungsgruppe wieder einmal handeln könnte, die für die Straftat verantwortlich ist, obwohl das natürlich Schwachsinn ist.
Aber welche Werkzeuge oder welche Möglichkeiten haben wir dann, um mit Hassrede bzw. Beleidigung umzugehen oder darauf zu reagieren?
Ja, das sind Werkzeuge, die stellt uns Facebook direkt zur Verfügung. Als erste Maßnahme gibt es den Facebook-Filter. Der sucht automatisch die Kommentare nach bestimmten Begriffen, die wir auch ergänzen können, mit dem Ergebnis, dass solche Kommentare auch gar nicht mehr angezeigt werden. Dazu zählen die klassischen Schimpfwörter, Beleidigungen, vulgäre Ausdrücke. Das nimmt uns schon mal viel Arbeit ab, dass die sehr plumpen Beleidigungen und Ausdrücke eben halt gar nicht erst angezeigt werden. Dann gibt es natürlich die Funktion Kommentar löschen, die wir auch durchaus nutzen. Da geht es dann darum, wenn es absolut grenzwertig ist, was da steht. Wir müssen dann natürlich auch eine eigene Schmerzgrenze setzen, die wir auch im Team besprechen. Ist das jetzt noch vertretbar? Geht es darüber hinaus? Und als allerletzte Maßnahme steht dann die Funktion, dass man eben halt Nutzer komplett von der Seite ausschließen kann durch eine Sperrung. Und da haben wir uns mittlerweile so eingespielt, dass wir das im Vier-Augen-Prinzip machen, weil natürlich immer in irgendeiner Art und Weise eine subjektive Wahrnehmung da eine Rolle spielt. Und dadurch fangen wir es eben halt auf, dass wir dann Kollegen bitten, pass auf, das ist der Sachverhalt, das ist der Kommentar, das ist der Nutzer. Siehst du auch, dass wir diese Personen in unserer Diskussion nicht mehr dabei haben möchten?
Gleichzeitig gibt es ja öfter mal den Vorwurf, dass wir nicht schnell genug reagieren würden, wenn solche Kommentare auftauchen. Warum nicht? Warum dauert das, Bernd?
Ja, es ist halt schwierig, alles in Echtzeit mitzuverfolgen. Also wir schauen täglich in unsere Kommentarspalten rein und versuchen möglichst viel an Kommentaren mitzulesen. Aber natürlich kann es auch mal sein, dass unter dem Post von vor 3 Wochen sich irgendjemand nochmal zu Wort meldet und übers Ziel hinausschießt. Und das sieht man nicht sofort. Und da sind wir natürlich dann auch auf Hinweise oder für Hinweise dankbar, die wir auch häufig bekommen aus der Bevölkerung, die uns dann schreiben, hey, schaut euch das doch nochmal an. Ich glaube, da solltet ihr vielleicht mal eingreifen. Aber wir versuchen es auf jeden Fall rund um die Uhr zu beobachten und da einzugreifen.
Wenn es aber Themen gibt, wo man schon im Vorfeld sich denkt, da wird der Teufel und in der Kommentarspalte los sein, warum deaktiviert man nicht ganz einfach komplett für diesen Artikel oder allgemein die Kommentarfunktion?
Ja, das ist in der Tat eine sehr häufige Nachricht in unsere Richtung, warum wir die Kommentarfunktion nicht einfach abschalten. Das hat einen einfachen Grund, wir können es nicht. Facebook erlaubt das nur in Facebook-Gruppen. OM Online betreibt aber eine Facebook-Seite und da ist es so, dass egal, was man eben halt auf der Facebook-Seite veröffentlicht, prinzipiell die Kommentarfunktion frei ist. Also wir können nicht irgendwo einen Haken setzen und sagen, zu dem Thema möchten wir keine Beiträge haben. Das ist laut Facebook auch nicht der Sinn und Zweck einer Facebook-Seite, eben halt eine Diskussion in dieser Art und Weise zu unterbinden. Wir würden uns das, glaube ich, manchmal wünschen, dass wir es könnten, beziehungsweise auch als Maßnahme, wenn eine Diskussion völlig aus dem Ruder läuft, ist aber nun mal so und damit müssen wir arbeiten.
Auf der anderen Seite steht dann der Vorwurf der Zensur im Raum. Wie geht ihr damit um?
Ja, ich finde, in dem Zusammenhang ist Zensur ein großes Wort. Natürlich versuchen wir, möglichst nach dem Grundsatz vorzugehen, im Zweifel halt auch für den User. Also wenn wir uns beide nicht ganz einig sind, dann lassen wir einen Kommentar im Notfall auch stehen. Wie Matthias gerade schon gesagt hat, da spielt ja auch die Subjektivität immer eine Rolle. Also was ich vielleicht noch nicht als Grenzüberschreitung sehe, sieht vielleicht wer anders ganz anders. Und das sieht natürlich auch der Nutzer, der dann vielleicht auch vor Ort oder in den Kommentarspalten gerade erwähnt wird, um den es da geht, auch wieder ganz anders. Also das ist natürlich sehr schwierig, da das allen recht zu machen. Das, glaube ich, kriegt man auch nicht hin. Es geht einfach darum, dass man die klaren Regeln des Miteinanders da einhält. Und ja, ich glaube, Zensur ist da irgendwie der falsche Begriff für.
Und wenn ich noch ergänzen darf, es wäre ja auch ein Widerspruch, wenn wir Zensur betreiben würden, denn dann hätten wir ja nicht diese kontrovers geführten Diskussionen. Dann würden wir ja eigentlich, wenn wir wirklich Zensur betreiben würden, in dem klassischen Sinn, was man unter Zensur versteht, dann gäbe es keine Diskussionen, dann gäbe es überall die gleiche Meinung. Und das ist de facto bei unserer Facebook-Seite nicht der Fall.
Ja, und wir haben ja eben schon die Werkzeuge angesprochen. Es ist ja auch so ein bisschen so ein Lernen. Also natürlich ist eine Person zu sperren nicht das erste Mittel, was wir wählen, sondern man lernt einfach auch mit, dadurch, dass man halt diese Kommentarspalten täglich begleitet. Da fallen einem dann auch häufiger User auf, die es immer wiederholt auf die Spitze treiben und den Graubereich betreten oder auch halt mal übers Ziel hinausschießen. Und dann lernen wir natürlich mit und dann ist irgendwann auch wie man sagt, die Strikes irgendwann voll.
Und um vielleicht einen kleinen Einblick zu gewähren, diese Kommentare, die ständig immer in diesem grauen Bereich sind, also nah dran an der roten Linie, aber immer wieder dieses Pieksen, da gucken wir uns dann auch an, was ist das überhaupt für ein Profil? Ist das ein anonymes Profil? Ist es erst vor 2 Wochen angelegt worden? Ist es der klassische Troll, dem es einfach nur darum geht, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen? Oder ist es jemand, der eine bestimmte Agenda verfolgt und das fließt alles in unsere Bewertung mit ein. Das ist auch in der Tat durchaus manchmal aufwendig, aber sonst bräuchten wir die Facebook-Seite nicht zu machen, wenn wir das nicht tun würden.
Jetzt könnte ich natürlich zynisch sagen, warum sind wir dann überhaupt auf Facebook und den anderen sozialen Netzwerken unterwegs, wenn uns der Ton da nicht gefällt?
Ja, ich finde einfach, die sozialen Medien sind heutzutage eigentlich mit das wichtigste Informationsmittel. Also wenn ich so drüber nachdenke, ich bin häufig in den sozialen Medien unterwegs, da kriege ich die Informationen mit. Ich glaube nicht, dass heutzutage gerade jüngere Menschen noch viel vielleicht Zeitungen lesen beziehungsweise generell sich abends die Tagesschau angucken, sondern das passiert halt über den Tag verteilt, immer am Handy. Und da müssen wir natürlich auch vor Ort sein, damit die Leute genau das mitbekommen, was hier gerade wichtig ist und informiert sind. Und deswegen können wir uns davor nicht verschließen.
Unser Auftrag ist ja die Information und das bei uns in dem Fall auf lokaler Ebene. Und wir müssen natürlich auch dann dahin gehen, wo unsere Information gelesen wird. Und das ist nun mal mehrmals am Tag Facebook. Ich glaube, das kennt jeder, wer durch die Innenstadt geht oder in Cafés sitzt, sieht seinen Sitznachbarn, wie er auf seinem Handy guckt. Es ist meistens Facebook, es ist meistens Instagram oder Twitter, die schon aus dem Reflex geöffnet werden. Und das sind dann natürlich Informationskanäle, die wir nutzen wollen und auch müssen, um unsere Inhalte an den Mann zu bringen, vereinfacht gesagt.
Und die Mehrzahl der Userinnen und User, der Leserinnen und Leser, die unsere Seiten aufrufen, sind ja keine Trolle. Was können die tun, wenn die jetzt auf solche Kommentare stoßen unter einem Artikel oder wenn die selbst davon betroffen sind in einer Diskussion?
Es gibt das berühmte Sprichwort Don't feed the troll. Das heißt, man soll dem Troll nicht auch noch zusätzliche Aufmerksamkeit geben. Natürlich kann man jetzt drüber streiten, der klassische Troll, wenn er bewusst provokant etwas formuliert, warum löschen wir es nicht? Gleichzeitig gilt aber auch, wenn man auf einen solchen Kommentar, auf einen solchen Trolls reagiert, befeuert man das nur. Man gibt dem Menschen dann noch mehr Aufmerksamkeit und ich behaupte auch zu sagen, dass das genau in der Absicht dieser Person liegt, einen solchen Kommentar zu veröffentlichen. Und du sagtest es ja auch schon, der größte Teil unserer Nutzer, und das soll man auch nicht unterschätzen, ich weiß sogar einige Namen im Kopf, das sind treue Leser von unserer Facebook-Seite, die mehrmals am Tag sachliche, fundierte, einwandfreie Kommentare abgeben, die auch ein Interesse an einer Diskussion haben. Und genau für die machen wir ja auch die Seite. Und wenn dann solche Trolle dabei sind oder auch bewusste Provokateure, dann ist es einfach nur schade, dass das damit gestört, wenn nicht sogar behindert wird. Und darum nutzen wir die Werkzeuge. Und nochmal, um zurück zur Zensur zu kommen, es ist keine Zensur. Wir wollen einfach mit den Leuten ins Gespräch kommen und das ermöglichen und in einem ruhigen, sachlichen, vernünftigen Rahmen halten.
Der zweite große Punkt, das sind die Fake News. Zunächst einmal, wie geläufig ist sowas auf lokaler Ebene überhaupt? Gibt es auf lokaler Ebene Fake News?
Ja, auf jeden Fall. Mir fällt da auch spontan ein Beispiel ein. Und zwar war das im Januar, als wir hier die ersten Fälle einer Corona-Mutation hatten, wurde schnell in den sozialen Medien und bei WhatsApp ein Screenshot von unserem Bericht auf OM Online geteilt, in dem dann stand, dass angeblich unser Landrat die Ausgangssperre jetzt verkündet hat. Und das war natürlich absoluter Quatsch. Das war zu dem Zeitpunkt gar nicht der Fall. Und mir wurde dann dieser Screenshot auch zugespielt über Bekannte. Da habe ich mich schon gefragt, wie kann das sein? Also es war gut gemacht. Und ich habe mich dann mit dem Kreishaus und mit dem Gesundheitsamt in Verbindung gesetzt, um das nochmal klar zu bestätigen und auch nochmal klar auch auf OM Online auszuspielen, dass es eben Fake News sind, dass es nicht von uns ist. Und ich glaube generell einfach, auch auf lokaler Ebene gibt es Desinformation. Ich glaube, die Desinformation ist genauso alt wie die Information.
Und das Thema Fake News wird auch in ein immer wichtigeres Thema in Lokalredaktionen. Einige fangen auch schon an, gezielt Faktenchecker einzustellen. Früher hat man gesagt, wir berichten nur über das, was passiert und nicht über das, was nicht passiert. Das funktioniert so mittlerweile nicht mehr unbedingt. Ein Beispiel aus dem Landkreis Kloppenburg auch während der Pandemie war ein Foto, das via WhatsApp geteilt wurde. Darauf zu sehen war ein Supermarkt, in dem ein Feuerlöscher entleert wurde. Und dann eben halt mit dem Vermerk, dass es sich um einen Supermarkt in Bösel handeln würde, in dem eine wütende Frau, die kein Toilettenpapier mehr bekommen hat, eben halt zu dieser Maßnahme gegriffen hat. Da kamen wir dann doch ins Spiel und mussten schauen, woher kommt dieses Foto. Und eine Netzrecherche hat dann eben halt ergeben, das Foto kam nicht aus Bösel, es kam auch nicht während der Pandemie, ist in einem ganz anderen Kontext entstanden. Und das mussten wir dann auch in Form eines Berichts richtigstellen, weil es eben halt Gesprächsthema in Bösel gewesen ist.
Das waren jetzt ja alles Ereignisse, die auch höhere Wellen geschlagen haben. Wie sieht's denn bei den alltäglichen Meldungen aus? Was waren da so Ereignisse, Vorkommnisse, die euch persönlich im Gedächtnis geblieben sind und aus welchen Gründen?
Da bleibe ich auch, glaube ich, bei unserer Corona-Berichterstattung. Was mich wirklich persönlich auch erschrocken hat und wo mir auch die Worte fehlten, waren, als wir die ersten Todesfälle leider in Alten- und Pflegeeinrichtungen melden mussten. Die Diskussion sich am Ende dann darum drehte, dass Leute einfach wirklich veröffentlicht haben, dass man die Aufregung darum nicht versteht, dass das natürliche Selektion wäre. Und das hat mich ehrlich gesagt persönlich, aber auch beruflich schockiert, dass man solche Kommentare in einem öffentlichen sozialen Netzwerk lesen muss.
Ja, mir fällt immer wieder auf, wenn ich in den sozialen Medien unterwegs bin, dass ich einfach ein bisschen schockiert bin, wie leichtgläubig Menschen heutzutage alles hinnehmen, was irgendwo verbreitet wird von irgendeiner Seite, wo man wirklich nicht weiß, wer dahinter steht und das auch nicht hinterfragt. Also mir fällt gerade zum Beispiel ein Beispiel ein nochmal, und zwar von dieser von dem Suezkanal, als da dieses Schiff quer stand, dass das alles auch von irgendwem angeordnet worden ist, damit keine Güter mehr transportiert werden und so ein Quatsch. Und ich frage mich manchmal einfach ein bisschen, ob die Leute einfach nur zu faul sind, da weiter hinterher zu gehen. Ich würde mir einfach wünschen, dass man sich da einfach auch mal häufiger die Fragen stellt, wer könnte diese Informationen oder wer könnte diese Nachricht verfasst haben und wer profitiert davon, um halt dann auch nochmal bei den seriösen Nachrichtenseiten zu checken, ob das denn auch so wirklich stimmen kann, ob die darüber auch berichtet haben.
Und trotzdem, und das sei zum Abschluss nochmal erwähnt, die meisten unserer Nutzerinnen und Nutzer halten sich an die Netiquette, kommentieren meiner Auffassung nach unsere Beiträge sachlich, manchmal vielleicht etwas emotional, aber in der Regel immer sachlich. Euch beiden vielen Dank, dass ihr heute hier wart.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich schließe mich an und genau an diese Facebook-Nutzer auch ganz liebe Grüße. Wir freuen uns wirklich über Kommentare.
Und falls Sie noch Vorschläge oder Anmerkungen zu unserem Podcast oder ein bestimmtes Thema im Kopf haben, das wir hier einmal besprechen sollten, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an redaktion@om-medien.de. Nächste Woche geht es aber zunächst einmal in den Garten, in den Schottergarten, um genau zu sein. Denn ob viel Kies und wenig Vegetation schick ist oder einfach nur eine ökologische Sünde, ist längst auch ein politisches Streitthema. Darüber spreche ich dann an dieser Stelle mit Antonius Bösterling. Er ist Gartenarchitekt aus Kloppenburg. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns dann wieder zuhören würden. Bis dahin, bleiben Sie gesund.